Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Das heutige Thema nennt sich Kulturfahrschule und es geht mal wieder um ein Zwischennutzungsprojekt im öffentlichen Raum, Kunst im öffentlichen Raum, Kultur im öffentlichen Raum, leerstehende Gebäude, die neu genutzt werden, leerstehende Gebäude, in die wieder leben soll, die dann aber in diesem Fall im Oktober abgerissen werden. War das richtig?
Ja.
Genau, es geht um ein Gebäude am Ehinger Tor und für dieses Gebäude haben mehrere Menschen über gar nicht so lange Zeit eine Zwischennutzung erarbeitet und dort wird es dann ab diesem Wochenende losgehen. Zu diesem Zweck sind zwei junge Herren bei mir im Studio, einmal Andreas Duke-Haferkon und einmal Martin Leibinger. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, was macht ihr, wenn ihr euch nicht mit leerstehenden Gebäuden beschäftigt?
Ja, hallo. Ich bin Andreas Duke-Haferkon. Ich beschäftige mich weitgehend eigentlich mit Kunst, Kultur, Entertainment, mit einer kleinen Firma Art & Event Management organisiere. Dort war auch zum Beispiel in der Planung mit dem Fischerviertelfest beteiligt. Jetzt auch in der Planung mit Artopia bei der Flussmeisterei mit dem Boot. Und zusammen mit Martin habe ich auch schon das Infopunkt-Projekt gemacht, wo er der Projektleiter war. Da wird er noch einmal noch mehr erzählen. Und im normalen Leben habe ich zwei Söhne und eine kleine Familie und arbeite nebenher als Promoter. Und das ist eigentlich mein Zuckerschlecken, ja.
Das war, glaube ich, der Grund, warum du bei der letzten Projektvorstellung hier nicht dabei warst, weil du gerade Vater geworden warst.
Korrekt,
genau. Wie geht's denn
dem
Kind?
Und Geburtstag hatte. Dem Baby geht's super gut. Milo heißt er und ein Wonnepoppen.
Sehr
große
schön.
Der große Bruder, der Lias, der freut sich auch immer.
Und was machst du, Martin?
Jo, hallo, ich bin Martin Leibinger und eben diese Sache öffentlicher Raum, Nutzung, Wahrnehmung von öffentlichem Raum ist so ein bisschen mein Thema. Also ich habe auch Kunst im öffentlichen Raum in Weimar studiert und seitdem habe ich in verschiedenen Städten Projekte gemacht, wo, also ich nenne es vielleicht so eine Art Umkehrung von Stadtplanung, also dass ich eben gucke, was schon da ist und wo es in einem Raum noch Freiräume gibt für eine andere Wahrnehmung oder andere Nutzung. Und vor dem Hintergrund habe ich auch mit dem Andreas zusammen das Infopunkt-Projekt im Universum Center gemacht. Und wenn ich gerade nicht solche Sachen mache, dann bin ich Grafiker und arbeite auch in Teilzeit bei der Südwestpresse als Grafiker und sonst auch noch freiberuflich. Genau.
Um dieses Infopunkt-Projekt, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, wird es nachher noch mehr gehen, weil das ja so ein bisschen der Ausgangspunkt war für das Projekt, was jetzt entstanden ist. Es gab dazu eine Sendung, eine Plattform, die gibt es zum Nachhören auf der Homepage unter www.freefm.de/programm/Plattform oder im Suchfeld Infopunkt oder etwas ähnliches. Ich glaube, es war Infopunkt.
Universum Center, glaube
ich. Universum Center Projekt, irgendwie sowas. Genau, da gibt es die zum Finden und dann kann man die nochmal nachhören. Aber wir gehen nochmal drauf ein gleich. Zuerst als Einstiegsfrage. Es heißt Kulturfahrschule. Im Grunde genommen heißt es so, weil vorher eine Fahrschule mit im Gebäude war. Aber glaubt ihr, braucht man einen Führerschein für die Kultur?
Naja, einen offiziellen Führerschein wird man nicht brauchen. Aber ich denke eher, dass das sowas ist, weil Kultur ist ja ein weit gefasster Begriff. Und wenn man im kulturellen Bereich was macht, lernt man ja auch immer neue Leute kennen. Man lernt immer was dazu. Und ich glaube, der ganze Prozess irgendwie des Arbeitens im Kulturbereich ist einfach eine einzige Fahrschule, glaube ich. Also man lernt halt einfach immer was dazu, muss sich auch immer wieder mal neu anschnallen, Schulterblick machen, Spiegel einstellen. Genau.
So. Na gut.
Sich auch umschauen, genau, was die anderen so machen. Ja, also da gibt es ja noch viele Verkehrsteilnehmer aus den anderen Szenen, die man auch berücksichtigen muss.
Und wenn es um Kulturförderung geht, muss man ab und zu auch mal die Hupe bedienen.
Sehr schön. Es gibt noch mehr Wortspiele im Zusammenhang mit Fahrschule und Kultur, aber darauf gehen wir nachher ein. Jetzt hören wir erstmal einen Titel und danach wird es nochmal um das Infopunkt-Projekt gehen, was bis vor kurzem lief. Das war der Titel Rückspiegel von Olli Schulz und sein Hund Marie und der Hund Marie. Und das ist passend zu unserem heutigen Plattformthema. Es ist nämlich die Kulturfahrschule und Fahrschulen haben was mit Autos zu tun und Autos haben was mit Rückspiegeln zu tun. So ist der Zusammenhang. Die Kulturfahrschule ist ein Projekt am Ehinger Tor und entstanden durch ein Projekt ebenfalls am Ehinger Tor, aber auf der anderen Seite, nämlich im Universum Center drin. Da waren meine beiden heutigen Gäste Martin Leibinger und Andreas Dukek-Haferkorn beteiligt, federführend. Aber das ist jetzt vorbei. Seit wann ist es vorbei?
Das ist seit 21. April schon vorbei, genau.
Und seitdem seid ihr am Entwickeln des neuen Projektes?
Ja, es ist natürlich, das hat sich so ein bisschen überschnitten, weil es gibt dann natürlich noch so eine Nachbereitung, was man noch machen muss. Eine Dokumentation, die wir schreiben, und einen Film, den wir gedreht haben, der dann noch fertig werden muss und alles. Aber es hat sich dann praktisch so zeitgleich und ineinander und übereinander untereinander hat sich das einfach entwickelt, genau.
Verwickelt
und entwickelt.
Okay, was war der Kern des letzten Projektes? Wie ist es dazu gekommen und was ist währenddessen passiert?
Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, mache ich seit mehreren Jahren künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum, wo es eben vor allem um die Wahrnehmung und Aneignung von öffentlichem Raum geht. Und in dem Universum Center, also nachdem ich vor eineinhalb Jahren nach Ulm gekommen bin, habe ich eine Wohnung gekriegt direkt hinter dem Universum Center und bin dann eben darauf aufmerksam geworden, weil es halt doch eines der auffälligsten Gebäude ist hier in Ulm und habe dann ziemlich viel recherchiert und auch im Stadtarchiv und Leute angerufen und habe dann halt einfach so diesen ganzen Wandel von diesem Haus halt so ein bisschen mitgekriegt, dass das ja früher mal das neue Wahrzeichen für Ulm hätte sein sollen, Anfang der 70er Jahre, und jetzt eigentlich ein Ort ist, der von der Öffentlichkeit eigentlich mehr gemieden wird. Und was ich eben spannend fand, ist genau dieses Feld irgendwie, was dazwischen drin, also zwischen diesem extremen Leuchtturm-Ding, zwischen dieses Wahrzeichen und dann am Ende halt, was es jetzt ist. Das hat mich eben interessiert, was es da noch alles gibt. Und das Universum Center Projekt war eben wie so eine Art künstlerische Forschungsstation, die wir da dann eingerichtet haben für 2 Monate. Genau. Soll ich da noch ein bisschen ausführlicher das beschreiben?
Ja, was ist denn zum Beispiel passiert? Ihr hattet mehrere Veranstaltungen?
Ja, das war wahrscheinlich auch der Schlüsselpunkt. Bei der ersten Veranstaltung sind wir angesprochen worden und da auch ein herzliches Dank an die Annette Weinreich. Die hat das Ganze auch für die Kulturfahrschule quasi eingeleiert und gerade bei der Eröffnungsveranstaltung von dem Infopunkt war sie da und hat sich das angeschaut und hat dann auch gesagt, hier, da drüben gibt's noch mal was. Und die Veranstaltungen liefen so ab, dass wir einen Liedermachertag hatten. Wir hatten einen Flohmarkt, wo dann auch Leute aus der Umgebung, quasi die Bewohner teilweise, oder auch wir hatten kulinarisches Essen bei dem Flohmarkt dabei, wo es dann ein Käsebräter aus Salzburg, beziehungsweise der eigentlich seine Käseproduktion in der Schweiz macht, also selber wirklich alles handgefertigt, afrikanisches Essen gab's, und wir hatten einen Filmemacherabend, wo regionale Künstler ihre Filme gezeigt haben. Und so hatten dann wir auch mehr und mehr Anfragen von Künstlern, die dann bei uns in den Räumen dort auch ihre Werke ausgestellt haben. Und so hat sich das entwickelt.
Genau, vielleicht spulen wir noch mal kurz zurück und, so ja. Und erklären wir noch den Einstieg kurz. Weil also es gibt ja ziemlich viel leere Flächen im Universum Center. Und dazu gehört beispielsweise eine riesige Terrasse im ersten Stock oben, die irgendwie kaum Leute sehen, weil sie einfach nicht reinlaufen oder nicht vorbeilaufen. Und genau angrenzend an diese Terrasse war auch ein Büroraum leer. Und das war dann eben so der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, ja, hier können wir so unsere Forschungsstation einrichten und auch gucken, was da noch alles möglich ist und was man da machen kann. Und deswegen haben wir dann auf dieser Terrasse so eine temporäre Grünfläche angelegt mit Kunstrasen und haben in dem Büro eben eine Ausstellung auch gehabt mit Bildern und Zeitungsausschnitten übers Universum Center, um da auch das Gespräch anzuregen und mit den Leuten halt so sich auszutauschen, was ist das eigentlich, das Universum Center, und was könnte es in Zukunft noch sein. Und um auch so ein bisschen eine breitere Öffentlichkeit halt zu schaffen, haben wir dann auch Veranstaltungen jeden Samstag gemacht in dem Büro. Und bei den Veranstaltungen sind eben immer mehr Künstler dann auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, ich habe hier Arbeiten, die kann ich sonst hier irgendwo ausstellen, aber die waren halt meistens irgendwie von der Qualität her auch ganz gut und haben uns eigentlich auch überzeugt, weil es recht eigene Sachen waren. Und dann haben wir auch so dann die Idee gefasst, ja, was wäre, wenn wir eigentlich irgendwie einen Ausstellungsraum hätten für diese Künstler, wo wir dauerhaft solche Sachen ausstellen können.
Gab es denn Rückmeldungen von den Bewohnern vom Universum Center? Ich glaube, wir haben die letzte Sendung war irgendwie in der Mitte des Projektes.
Ja, aber es waren ja Rückmeldungen noch nicht da. Also es war einer gerade zum Beispiel, auch, wo wir auch ein Danke nochmal aussprechen können, der Volkan Tinas, der uns auch sehr geholfen hat, der zumal auch vom Hausmeister der Neffe war, der uns beim Putzen geholfen hat, aber zeitgleich halt auch sehr viel aktiv mit dabei war. Also sprich, der wurde unser Maskottchen sozusagen. Ja.
Der inoffizielle Mitarbeiter.
Der inoffizielle Mitarbeiter, der auch selber Kunst im weitesten Sinne macht. Wir haben bisher seine Werke noch nicht ausgestellt, aber was jetzt eine Option wäre, dann in der Kulturfachschule das zu tun.
Und wie war sonst die Rückmeldung? Also das Ziel des Projektes war ja nicht, das Universum Center wieder zu dem zu machen, was es vorher war, sondern ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und hat das zum Beispiel geklappt?
Genau, ja. Also es sind auch immer ab und zu mal unter der Woche Leute vorbeikommen, die sich dann ganz in Ruhe unsere Ausstellung angeguckt haben und mit denen man halt dann auch ausführliche Gespräche hatte. Die Frau Völter kam auch vorbei, die im Universum Center schon seit Anfang an, also von Anfang an wohnt. Es war auch sehr interessant. Also so von dem Aspekt hat es auch ganz gut funktioniert mit dem Austausch. Und es sind auch Leute gekommen aus dem Haus, die dann gesagt haben, ja, wir gucken, also die dann einen Balkon hatten zu der Seite, wo es genau auf die Terrasse runtergeht. Und dann gesagt haben, ja, das freut sie schon einfach, wenn sie da runter gucken und dann ist eine Grünfläche ist und einfach wissen, was passiert.
Der Interviewfilm, den gab es bei der Abschlussveranstaltung zu sehen. Gibt es den nochmal? Oder den gab es da schon zu sehen, oder? Mhm.
Genau, den gab es da zu sehen. Und wir machen jetzt auch noch eine komplette Projektdoku, also so ein Film, der so 10 Minuten lang wird, wo wir nochmal die ganzen Veranstaltungen und alles, was passiert ist, mit reinnehmen. Und den wird man spätestens zur Kulturnacht bei uns in der Kulturfachschule sehen können. Vielleicht sogar schon früher, aber da sind wir gerade noch dabei, das auszuhandeln.
Da kann man uns bei Bedarf auch eine Mail schicken an mail@universum-center.de.
Also wir wollten es eben nicht jetzt im Internet veröffentlichen, weil da natürlich ein Verständnis von den Leuten auch dabei ist. Und da sind dann schnell mal irgendwelche Links überall und das wollten halt die meisten Leute
nicht, genau. Wir könnten aber dort dementsprechend mit den Personen, die Interesse dran haben, den Film zu sehen, dass die mit uns in Kontakt treten, den dann auch dort teilweise zur Verfügung zu
stellen. Im Zweifelsfall hält man sich an die Kulturfachschule.
Genau, da wird es sowieso dann präsentiert. Das ist auch eine Auflage von der Bedingungen auch von der Stadt, zumal wir von der Stadt auch das Projekt Bezuschuss bekommen, also sprich eine Projektförderung bekommen haben. Und es ist eine Auflage, dass wir an der Kulturnacht dann auch das Infopunkt-Projekt präsentieren und das wird in der Kulturfachschule dann sein.
Gut, das Infopunkt-Projekt ist vorbei, die Kulturfachschule startet bald, um die wird es dann nach dem nächsten Titel noch gehen. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Das heutige Thema ist die Kulturfahrschule. Gehört haben wir gerade Strange Days von The Doors. Ihr habt gesagt, ihr habt auch gerade Strange Days. Warum?
Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Also wir sind in einem kleinen zeitlichen Druck, zumal wir vor 6 Wochen erst das Okay bekommen haben, dort einzuziehen und dementsprechend schon viele Dinge bewältigt haben, zusätzlich noch die Anmeldung für die Kulturnacht erledigen mussten, dort ein Gesamtkonzept abgeben mussten. Und somit haben wir unsere kreativen Gehirnzellen mal angestrengt und die Kontakte schweifen lassen. Und das sind Ausnahmezustände, um so ein Projekt innerhalb so einer kurzen Zeit zu stemmen, einfach organisatorisch.
Ja. Das heißt, tagsüber organisatorisch und nachts seid ihr dann mit sowas wie Wände streichen und Wände durchbrechen und Geländer bauen beschäftigt?
Genau, Geländer ja, bauen unter anderem Geländer bauen steht an. Das ist einfach, genau. Also wir hatten auf der einen Seite auch der richtige Weg. Wir hatten die Auflage vom Bauamt, dass alles auch rechtlich, organisatorisch abgesichert ist. Übers Ordnungsamt haben wir die Auflage bekommen, diese Durchbrüche zu machen, dass wir auch genügend Notausgänge haben. Einen Bauzeichner zu engagieren, hätte uns ca. 500 bis 600 Euro gekostet für diesen Aufwand, was einfach vom Budget her null da ist, zumal wir das Ganze privat im Moment stemmen. Und wir haben das alles selber gemacht. Also der Martin mit seinem Wissen als Grafiker hat im Endeffekt diese Fluchtwege, diese Durchbrüche mit enger Zusammenarbeit mit der Annette Weinreich. Danke, Annette, nochmal. Also es waren einfach Ausnahmedinge, die wir als normale Bürger noch nie gemacht haben. Also ich bin zwar gelernter Schreiner und ich weiß, wie ein Bauplan aussehen muss, aber nicht im baulichen Wesen. Und solche Dinge sind einfach Hürden, die uns ausgebremst haben, ja, weil wir eigentlich uns auf das Konzept stürzen wollten, aber gemerkt haben, dass wir diese Dinge einfach machen müssen, um rein von der Sicherheit her, dass alles wirklich auch im Rahmen ist, dass wir kein Ärger bekommen, was uns ein sehr großes Anliegen ist, dass einfach alles seinen rechten Platz findet.
Aber das Konzept und der Bauplan sind mittlerweile fertig.
Genau, richtig. Und auch das Logo, das Corporate Design, es gibt auch schon Flyer sogar und Plakate, die jetzt in der Stadt zu sehen sind. Also ja, wir haben halt irgendwie in extrem, also in der Zeit jetzt halt geguckt, dass wir so komprimiert wie möglich irgendwie aus uns 4 Personen machen statt 2 und das hat geklappt.
Also es waren, in der Zwischenzeit waren es dann zwischendurch auch mal 20 Personen aus uns 2. Also es war wirklich irre, was wir alles gemacht haben. Und wir haben auch eine Homepage, also die kulturfahrschule.de, wo man uns auch bei Facebook mit einem Facebook-Profilauftritt finden kann und uns liken kann etc. Also es sind sehr viele kleine Bausteine, die sich jetzt zusammengefügt haben, aber noch weit, weit mehrere Bausteine kommen hinzu, zumal wir gerade noch auch Künstler suchen und die dort ausstellen können. Workshop.
Ja, das ist auch so ein Konzept, das dann auch noch ein bisschen wachsen soll. Also es soll mehr noch Spielraum drin sein, dass da alles Mögliche noch passieren kann in der Kulturfahrschule, solange wir da sind. Und wenn es Künstler gibt, die Lust haben mitzumachen oder Leute, die Workshops machen, Installationen, Performance, alles Mögliche, also können die sich gerne bei uns über Kulturfahrschule, mail@kulturfahrschule.de melden. Und wir können dann gucken, ob das möglich ist. Und wir machen auch noch Ausschreibungen in den nächsten Tagen und Wochen, wo man sich dann bei uns melden kann.
Ich würde sagen, jetzt legen wir erst nochmal den Rückwärtsgang ein und kommen nochmal auf das Gebäude überhaupt zurück. Wo ist das denn?
Das Gebäude ist unmittelbar direkt am Ehinger Tor, sprich die öffentliche Nahverkehrsmittel als Schnittstelle mit den Menschen, die dann auch dementsprechend aus dem Bus oder der Straßenbahn aussteigen und einen anderen Bus einsteigen. Die sehen dieses Gebäude wortwörtlich, zumal das auch in den nächsten Tagen voll mit Graffiti sein wird, wo wir danke an den Herrn Munk dieses Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Gebäude selber stand ein Jahr leer und wir haben diese Zwischennutzung über den Herrn Munk bzw. die Annette Weinreich bekommen.
Was war vorher drin?
Es war die Firma Schaeffler,
genau.
Sanitär und Heizung. Die hat dort ihr Domizil gehabt und es war auch eine, eine Fahrschule Seitz, hieß die, die auch dort Räume hatten.
Genau, das war das Ding auch, dass wir wieder das Gebäude gesehen haben, war es halt so, dass da noch das Schild vorne draußen hing, so mit Neonschrift Fahrschule Seitz. Und dann hat jemand gesagt, ich glaube, das war einer von Wheel of Ulm, ja, Kulturfahrschule. Und dann haben wir auch gedacht, ja, das ist eigentlich cool, das übernehmen wir gleich. Und vielleicht leuchtet es ja noch, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber dann machen wir einfach unser Logo aus diesem Fahrschule-Logo draus.
Was mit der Fahrschule passiert? Weggezogen? Umgefallen?
Wir wissen das gar nicht. Es war auch eine Praxis oben drin. Ja, das war, also die Ausstellungsräume sind im Endeffekt die Praxisräume der damaligen Praxis.
Aber Kulturdoktor klingt irgendwie ein bisschen blöd. Ja,
Kulturpraxis auch nicht wirklich. Ja. Also so haben wir uns auf das Kulturfahrschule geeinigt. Und das Gebäude an für sich hat einen tollen Charakter, weil es sehr groß, teilweise unübersichtlich ist. Und somit haben wir auch mehrere Anlaufstellen oder auch Schnittstellen in dem Haus, wo wir dann auch mit, ich sag mal, kleinen Straßenguides dann auch arbeiten, um die Leute richtig durchführen zu können.
Okay, das heißt, wenn ich beim Ehinger Tor aus dem Bus aussteige und Richtung Roxy laufe,
korrekt,
genau, komme ich dran vorbei.
Sieht man das gleich. Also wir haben auch schon eine Schrift angebracht draußen, da ist so ein Glasrondell, genau, und da ist unser Schriftzug schon drauf. Und das ist eigentlich auch schon der Haupteingang. Wenn man da reinkommt, dann machen wir noch so eine Straße auf dem Boden. Dann kann man sich da einfach an den Straßen entlang fahren praktisch.
Durchschlängeln.
Durch den Ausstellungsräume.
Und wie lange seid ihr dann wirklich drin?
Also offiziell der 30. September. Und so ist auch der Name der einer beteiligten Bar, der wo vom Steffen Bausenhardt betrieben wird und der Petra Schmidt. Steffen Bausenhardt ist bekannt von der Stadt Heidenheim. Der wird dort die Gastro machen. Dort gibt es auch alkoholische Getränke. Und die haben die Bar 30-9, also 30.09. getauft. Und somit ist dann dies auch das Enddatum.
Okay.
Was nicht bedeutet, dass die Kulturfahrschule bis dahin auch weg ist. Also die Karte soll auf jeden Fall weiterhin bestehen danach.
Das heißt, es wird weitergehen, aber nicht an dieser Stelle.
Korrekt.
Und was passiert in den nächsten Monaten, besprechen wir nach dem nächsten Titel. Ich weiß gar nicht, ob er diesmal... Doch, er hat einen tollen Namen. Nämlich Roadtrippin. Ray Scott war das und er hat etwas über Rennen gesungen. Es geht aber nicht um Rennen in dieser Plattformsendung, sondern es geht um Fahren, nämlich um die Kulturfahrschule, eine Zwischennutzung des Gebäudes direkt am Ehinger Tor. Darüber reden wir schon seit einer halben Stunde und jetzt reden wir mal drüber, was eigentlich konkret in Planung ist. Die Eröffnung ist am Samstag.
2. Juni, genau.
Samstag, 2. Juni, um wie viel Uhr?
Um 16 Uhr geht's los.
Bis spät in die Nacht.
1 Uhr ist es angesetzt, ja.
Wie sind denn die normalen Öffnungszeiten überhaupt?
Also es wird auf jeden Fall von morgens 8 bis 18 Uhr offen sein durch ein Team im Haus, wo wir nachher noch drüber sprechen können. Und danach sind die Zeiten noch nicht hundertprozentig klar, zumal die Terrasse eigentlich bis 1 Uhr geöffnet ist. Und wir haben noch ein Leitsystem-Problem, das wir aber bestimmt lösen werden.
Okay, ja. Das heißt,
die Terrasse, auf der Terrasse ist ja eine Bar, die Terrasse ist aber im ganz hinteren Bereich vom Haus. Das heißt, die Leute müssen da auch hinkommen. Und da muss vorne offen sein, aber wir kriegen das in den Griff.
Wir bekommen das irgendwie hin, ja.
Bis zur Eröffnung haben wir
ein solides Konzept, dass die Besucher auch die Ausstellung anschauen können und trotzdem dann hinten auch beim PC ein Bierchen trinken können, das natürlich frisch gekühlt serviert wird.
Okay. Das heißt, der Hauptbestandteil ist erstmal die Ausstellung für die Besucher?
Richtig.
Beziehungsweise Getränke zu sich nehmen?
Genau. Also es sind mehrere Menschen mit involviert in diesem Gesamtprojekt. So ist es unter anderem auch der erste gastronomische Bereich, der, denken wir auch, die Masse von außen nach innen bringt. Und das ist ein Gastrobereich, der nennt sich Fruchtrausch. Bekannt mit der Smoothie Bar und die machen quasi direkt am Eck ihre Bar rein, wo es dann frisch gemixte Smoothies gibt. Und von da aus wird es durchgeleitet in einem Flur, wo dann auch gerne alle Veranstalter ihre Plakate, Infos etc. auslegen dürfen können. Das ist extra so vorgesehen. Wir haben bei uns bei der Kulturfahrschule zum Eingang zum Büro auch ein schwarzes Brett, wo wir Aushänge für Workshops oder Band sucht. Oder Musiker sucht Band oder wir wollen ein Kulturzentrum. Also man findet dort Infoflyer, Listen. Auch wenn man eine eigene Liste hat, kann man die gerne vorbeibringen, mit uns koordinieren, absprechen und hier hinhängen. Ich bin so ein Listenmensch, ja. Und von da aus geht es im Endeffekt direkt weiter zum Wolfgang Moll, der auch mit dem Donau-Kulturprojekt, glaube ich, in Zusammenarbeit ein Projekt hat, das nennt sich Freunde, und er porträtiert die Besucher, quasi diese Ausstellung von den Besuchern wird dort und unten wachsen und zum Schluss zu der Kulturnacht dann auch präsentiert. Die nächste Institution, die wir dann haben, ein Stockwerk weiter oben, wird die Kulturloge sein, die hier auch schon bei der Plattform einen Bericht hatte.
Also auch zum Nachhören auf der Homepage.
Genau. Und die Kulturloge ist ein Bereich für Soziales eigentlich da. Das heißt, die sammeln Eintrittskarten für sozialbedürftige Menschen, die wiederum diese Karten von Veranstaltern quasi geschenkt rausgeben, dass auch diese Menschen die Kultur näher gebracht wird.
Und die Kulturloge hat dann auch ein Büro?
Die hat da ein Büro und ist somit auch dort in den Öffnungszeiten auch als Ansprechpartner direkt dort. Und dann haben wir, und da gebe ich jetzt mal an Martin weiter, weil der darf auch was erzählen.
Okay, dann erzählen. fassen wir es mal kurz zusammen. Also wenn man reinkommt in die Kulturfahrschule, haben wir unten die Fruchtrauschbar. Dann läuft man weiter, dann kommt dieser Fotograf, Wolfgang, der mit den Leuten zusammen Fotos macht. Dann geht's nach oben. Oben haben wir dann so einen zentralen Aufenthaltsraum. Da kann man dann von da aus die Kulturloge besuchen oder gleich auch in die andere Richtung weiterlaufen durch die Ausstellung. Wenn man am Ende der Ausstellung ist, kann man entweder zurück, das ist ein Rundkurs, oder man geht direkt durch einen Wanddurchbruch, den wir jetzt gemacht haben, auf die Bar, an die Terrasse raus und kann da ein Bier trinken, Sonne genießen, bedingt, weil ein Dach drüber ist, aber Genau, und dann haben wir noch drunter unter der Terrasse Workshop-Räume, wo dann ein Capoeira-Workshop beispielsweise schon Interesse angemeldet hat. Und der Marc Klawikowski wird da seine Roboter bauen und auch eine Roboter-Fahrschule machen. Also der baut ja so große Roboteranzüge, mit denen der schon in der Stadt und auf dem Münsterplatz unterwegs war.
Eine regelrechte Roboterwerkstatt. Genau, wo dann auch am Schluss ein Flashmob passieren wird, wo wir mit 20, 30 Robotern durch die Stadt laufen werden.
Gibt es für die Workshops schon Termine?
Noch nicht genau, die werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen koordinieren, weil wir auch schon bereits einen Kalender haben und die Leute dann auch schon garantiert fragen werden, wann es denn losgeht. Und das möchten wir halt auch zum Aushang dementsprechend gleich an der Eröffnung präsentieren.
Da wird es dann eine Liste geben, vermute ich.
In die man sich dann eintragen kann. Und wir kontaktieren die Menschen dann, wenn es dann wirklich losgeht.
Sehr schön. Wie viel Platz habt ihr da?
Wow, insgesamt sind es, ich schätze mal schon so um die 700, 800 Quadratmeter. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist schon ziemlich, also es ist ein sehr großes, weitläufiges Gebäude. Wir haben auch Atelierräume für Künstler, die noch besetzt werden können, die zu günstigen Mieten dann auch da zur Verfügung stehen.
Gibt es da schon Künstler, die da drin sind?
Also es gibt schon Anwärter, die auch sagen, sie möchten gerne so einen Raum mieten. Mhm. Und die bekommen von uns im Endeffekt ein Thema vorgesetzt, was wir dann auch im Rahmen der Kulturnacht präsentieren werden.
Und die Ateliers sind auf der Etage mit der Ausstellung?
Nein, die sind unterirdisch. Die sind auch für die Öffentlichkeit im Moment noch nicht zu besichtigen.
Das heißt, die Öffentlichkeit kann nicht alles angucken?
Nein, die Öffentlichkeit kann und darf auch nicht alles angucken, zumal das auch vom Bauamt unterbunden wurde, wegen der Übersichtlichkeit. Man bräuchte im Endeffekt für jeden Raum einen Verantwortlichen und das können wir einfach nicht stemmen. Wir müssten da in jeden großen Raum eine Person reinstellen, die tagsüber da ist und das funktioniert leider nicht und deswegen haben wir das Untergeschoss eigentlich weggelassen.
Das heißt, mit dem aus 20 Personen machen, was ihr schon praktiziert habt, das funktioniert in dem Fall nicht.
Also wir können uns leider nicht klonen oder noch nicht.
Wenn man physisch anwesend sein muss, dann klappt es nicht.
Vielleicht kann Marc Klone bauen oder
ja,
so.
Ja, das wäre ein Klon. Wir können ja eine Klonwerkstatt machen.
Klonworkshop.
Ja. Was eins der übergreifenden Projekte sein wird, und da danken wir jetzt auch schon dem André Wachter, der den kufa1.tv-Kanal einrichten wird, sprich, das wird dann auch eine Homepage geben mit kufa1.tv, Abkürzung für Kulturfahrschule, wo im Endeffekt jeder, der dort beteiligt ist, egal ob Künstler oder Gastronom oder sonst auch Besucher, gerne ein Interview abgeben kann. Man kann kleinere Projekte dort auch quasi als Dokumentation festhalten, die dann vor Ort ablaufen. Und das werden wir als Gesamtprojekt dann auch in der Kulturfahrschule präsentieren, zumal wir auch vorhaben, in dem gesamten Gebäude kleine Monitore aufzustellen, wo die Menschen, die dort als Besucher kommen, im Endeffekt diese Beiträge auch sehen können.
Und die Besucher andere Besucher angucken können.
Genau, andere Besucher können andere Besucher anschauen und die Statements dazu sehen.
Sehr schön.
Zusätzlich haben wir in der Öffentlichkeit, und da gebe ich das Wort an Martin nochmal kurz, diesen TV-Kanal als Idee.
Ja, genau, weil wir haben uns auch überlegt, für die Kulturfahrschule so ein bisschen ein Konzept zu machen, das auch mit Aktionen im öffentlichen Raum funktioniert und wo wir halt auch in der Öffentlichkeit und im Stadtraum präsent sind. Und der André Wachter ist auch mit der Idee für den Fernsehsender zu uns schon gekommen, während dem Infopunkt, und hat gesagt, ja, man muss doch die Möglichkeiten des Internets nutzen und das könnte man doch so ein TV-Sender für die Kultur machen. Und dann haben wir da noch ein bisschen weiter dran überlegt und sind dann halt drauf gekommen, dass früher, als das Fernsehen losging, in den 30er Jahren, da war ja in Berlin gerade Olympiade und dann war eigentlich Berlin so ein Zentrum irgendwie für dieses neue Fernsehen. Und da gab es dann 4, 5 so Fernsehstuben in Berlin, wo dann einfach die Leute so reingekommen sind und wo es dann so ein Gemeinschaftserlebnis war, das Fernsehgucken. Und heute hocken die Leute halt daheim auf der Couch und jeder guckt da für sich. Und dann haben wir halt gedacht, mach mal halt was, wo man das wieder zurückholen kann, dass es halt wieder draußen ist und dass es Leute gemeinsam angucken können. Und deswegen sind wir gerade dabei und gehen so bei den Elektro-Einzelhändlern, Computerläden, gerade rum und versuchen uns da Bildschirme zu reservieren, wo dann KUFA 1 TV läuft.
Das ist alles noch in Planung im
Moment. Genau, das ist in Planung dran. Also es ist schon vorbereitet, das Konzept steht eigentlich dafür schon. Und jetzt geht es halt auch darum, letzten Endes das Gleiche wie mit den Sponsoren, die wir dann auch somit suchen. Wird das hoffentlich umgestimmt. Ja, das wäre ein großer Wunsch, wenn dieses eine Projekt auf jeden Fall funktionieren wird.
Gut, die Eröffnungsausstellung heißt Anfahren. Dann gibt es aber noch drei weitere Wortspiele im Zusammenhang mit der Kulturfahrschule, nämlich einmal das Wenden in drei Zügen, einmal den Schulterblick und den Spurwechsel. Darum wird es gleich noch gehen. Wenden in drei Zügen ist eine Sache, die man in der Fahrschule lernt, glaube ich. Habt ihr Wenden in drei Zügen gelernt?
Ja, ich weiß, dass ich das noch gemacht habe. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich weiß nur, dass der Fahrlehrer immer gesagt hat, rückwärts vom Verkehr weg und vorwärts zum Verkehr hin.
Nee, also, ich kann mich an die Vollbremsung erinnern.
Das hat aber nichts mit Wenden in drei Zügen zu tun.
Nee, aber mit der Fahrschule.
Mit der Fahrschule. Darum geht es ja eigentlich auch gerade. Es geht um die Kulturfahrschule. Und Wenden in drei Zügen. Wo ist denn da der Zusammenhang?
Ja, die Kulturfahrschule ist unser freier Kulturraum, den wir am nächsten oder diesen kommenden Samstag am Ehinger Tor eröffnen. Und Wenden in drei Zügen ist unsere Wechselausstellung, die wir da machen. Und zwar ist es so, dass wir uns so ein bisschen ein Konzept überlegt haben für das ganze Künstlerische, was da passiert. Und haben gesagt, ja, weil es ja eh schon irgendwie jetzt so viel in Ulm neu gebaut wird und dieses Haus am Ehinger Tor, das dann auch abgerissen wird, eigentlich auch so ein Teil von diesem Ganzen ist, was sich in Ulm verändert, haben wir so das Thema Wendepunkte, was halt immer mehr so durchgeht durch unser Konzept. Und ja, Wenden in drei Zügen, das wird eine Ausstellung sein, zu der wir noch eine Ausschreibung machen mit Ulmer Künstlern, die, wie dem Titel zu entnehmen, auch mehrmals wechseln wird.
Dann gibt es noch den Schulterblick.
Genau. Schulterblick ist eins, was an der Kulturnacht dann auch mit drinsteckt, wo das Konzept für die Kulturnacht die Nachtfahrt sein wird als Obermotto. Der Schulterblick ist im Endeffekt den Einblick in die Ateliers zu gewährleisten, sprich die Arbeit, was ein Künstler eigentlich macht, im Hintergrund einfach mal reinzuschnuppern, zu schauen, wie sieht so ein Atelier aus, was braucht man da dafür alles und auch die Personen, die dann dort ein Atelier haben, als Ansprechpartner da sind.
Ganz kurz ein Beispiel dafür. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ein Beispiel für einen Künstler, der dann ein Atelier haben wird, wo man dann was sehen kann.
Ja, also wir haben die Idee quasi jetzt durch die Ausschreibung Künstler für das Atelier zu werben, sprich der bekommt von uns ein Motto für die Kulturfahrschule, das er dann an der Kulturnacht präsentieren kann und er bringt seine Sachen mit, die er braucht, sprich Mal, Pinsel, Staffelei oder was auch immer zum Skulpturen bauen und nistet sich dort quasi ein und wir zeigen bei der Kulturnacht diese Plätze.
Okay, das heißt, bis jetzt sind die noch gar nicht
besetzt. Die sind noch nicht besetzt, nein, die sind frei zu haben, günstig zu haben, sagen wir so, mit einer günstigen Miete zwischen 40 und 60 Euro im Monat, um einfach die Kosten gedeckt zu haben.
Mhm. Was kommt danach? Habt ihr schon, ihr seid noch mitten in den Planungen, wahrscheinlich plant ihr noch nicht so weit, dass ihr dann...
Ja, wenn das Ding weg ist, das Gebäude wird im Oktober voraussichtlich abgerissen, wir müssen bis Ende September draußen sein. Die Kulturfahrschule soll natürlich bestehen bleiben. Wird sie auch, also wenn es auch nur, ich sag mal, als Plattform im Internet. Aber wir suchen und haben auch schon Optionen, eventuell in weiter leer stehende Gebäude reinzugehen, aber da dann wieder auch nur temporär. Und wir haben uns auch mit dem Hauptabteilung Kultur schon unterhalten, wo im Endeffekt ein Potenzial da wäre, diese Kulturfahrschule mitzunehmen in andere Gebäude. Unser größter Wunsch wäre natürlich eine längere Aussicht auf ein Domizil, um die Kulturfahrschule und natürlich auch den Künstlern ein dauerhaftes Domizil zu bieten.
Damit die Kulturfahrschule keine Wanderschule wird.
Korrekt.
Nochmal kurz zu den Kontaktdaten. Wie kann man euch erreichen?
Also wir haben ja eine Homepage, www.kulturfahrschule.de. Und dann kann man uns über mail@kulturfahrschule.de erreichen.
Ja. Zumal haben wir auch einen Facebook-Auftritt, einfach Kulturfahrschule suchen oder so, facebook.com/Kulturfahrschule, kann man uns auch direkt kontaktieren.
Wisst ihr, ob es zur Kulturfahrschule sonst schon irgendwelche Wortbesetzungen gab? Habt ihr da was gefunden bei der Recherche?
Also bei Google, wenn man es eingibt, findet man eigentlich nur uns. Also es gab bisher noch keine Ausschreibung für Kulturfahrschule oder bei Suchmaschinen haben wir da nichts dergleichen gefunden. Somit auch gleich die Domain quasi unter den Nagel gerissen.
Einzigartig.
Einzigartig.
Einzige Kulturfahrschule.
In ganz Deutschland.
Im ganzen Internet.
Ja, im Internet.
Sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Fällt euch noch was ein, was nicht gesagt wurde?
Ja, wir wollten noch sagen, wer am 2. Juni keine Karten für Gaslight Anthem im Ulmer Zelt gekriegt hat, der hat die Möglichkeit, noch was viel Cooleres bei uns bei der Kulturfahrschule, nämlich die Eröffnung mitzukriegen.
Und das Ganze kostenlos.
Auch schon um 16 Uhr los und nicht erst um 19 Uhr.
Genau. Oder man kann auch, bevor man zu dem Konzert geht, bei uns vorbeischauen und mit der Straßenbahn direkt.
Oder hinterher. Alle Möglichkeiten offen. Eröffnung am 2. Juni ist es, glaube ich.
Korrekt. Ab 16 Uhr.
Am Ehinger Tor, da wo es bunt ist.
Korrekt.
Sehr schön. Schön, dass ihr da wart. Vielleicht hören wir uns ja gegen Ende des Projektes wieder oder wir machen mal einen Zwischenbericht.
Gerne. Jederzeit. Wir sind bereit.
Gut, dann noch einen schönen Nachmittag. Ich bin Almut, habe heute moderiert und die Technik bedient. So ist das. Auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.